Mein Startbudget waren 149,90 Franken. Das ist der Grundstein. Exakt. Ich wusste, es funktioniert. Ich wusste nur noch nicht, wie gut. Und dann war einfach der Punkt so, jetzt möchte ich es wissen. Meine Wochenenden bestanden nicht darin, nach Hause zu gehen und sich die Birne voll zu saufen, sondern ich kam nach Hause und hatte dann Termine, Beratungsgespräche. Das sind dann die Momente, an denen sich gewisse Leute verängstigt fühlen oder sagen, hey, ja, okay, ja, ist ja was dran an der Aussage? Und ich sage dann halt, jetzt erst recht.
Herzlich willkommen zum Thomas Kovacs Podcast. Wir haben heute den Jan hier. Was hat's mit den Ringen auf deinen Fingern auf sich?
Ja, ich habe vor knapp 10 Jahren mit dem Thema E-Ring begonnen. Und damals wusste ich noch gar nicht, was ich überhaupt erschaffen habe.
Und das sind diese Ringe. Kannst du etwas zu diesen Ringen erzählen? Du hast vorhin gesagt, auf der rechten Seite, da ist da auch dein Familienwappen drauf.
Genau.
Die Ringe sind ja selber gemacht. Wie bist du eigentlich so richtig dazu gekommen, um Eheringe, Verlobungsringe und Co. zu machen?
Also ich hatte ich habe vor 12 Jahren die Ausbildung zum Schreiner begonnen und hatte schon rund nach 1,5 Jahren das Gefühl, dass ich nicht für immer Schreiner sein will und hatte dann eine, blöd gesagt, eine Jux-Idee und kam auf die Idee, Eheringe zu machen aus Holz. Doch die Schwierigkeit besteht darin, dass Holz normalerweise mit Wasser reagiert und dementsprechend sich absolut nicht eignet. Und dann wusste ich, was ich will. Nur den Weg dorthin, den musste ich noch ein wenig ausarbeiten.
Wie muss man sich da die Timeline so vorstellen? Ich meine, du machst das jetzt nicht erst gerade seit gestern oder so.
Ja, ich mache es jetzt ziemlich genau ein Jahrzehnt, also seit 10 Jahren. Habe einfach mit dem Start, einfach am Abend gestartet, mit Proben, mit verschiedenen Techniken, eigenen Maschinen, die ich gebaut, konzipiert habe, die zum Teil absolut unbrauchbar waren. Das hat sich aber dann erst mit der Praxis dann herausgestellt. Und so habe ich Schritt für Schritt über ein Jahr lang geprobt, gemacht, bis ich mein Verfahren so weit hatte, um die ersten Eheringe anbieten zu können.
Und das hast du nebenberuflich dazumals gemacht oder wie hat das ausgeschaut?
Ja, zu der Zeit war ich noch in der Ausbildung, also ich war im zweiten, dritten Lehrjahr, parallel dazu in den Abschlussprüfungen zur Berufsmaturität und hatte eigentlich keine Zeit in dem Sinn für die Ringe, aber es war ganz einfach, ich kam um 5 Uhr nach Hause, 5:30, habe zu Abend gegessen und danach ging es in die Werkstatt bis 10, 11 Uhr. Und das über ein Jahr lang. Also ich hatte sehr wenig Freizeit, aber ich habe so natürlich den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt.
Genau. Wie sieht's denn, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah da die Reise aus? Ich meine, es gab sicherlich auch Steine im Weg. Wie ist es heute im Vergleich zu damals?
Ja, also das Erste war sicherlich die Ernsthaftigkeit des Thema Ehering. Ein Ehering steht für eine Bindung zwischen zwei Menschen, die ein Leben lang halten soll. Und dann kommt einer, der ist 18 Jahre jung und erzählt jemandem, ja, ich habe jetzt das neueste Verfahren entwickelt, um Holz zu stabilisieren. Holzringe gibt es seit der Steinzeit, jedoch nicht in dem Format, wie ich sie heute herstelle. Und der größte Pain war eigentlich den Leuten zu erklären, dass ich etwas habe, was anders ist. Und auch ein Leben lang hält, mit der Erfahrung von 0 Jahren, aber natürlich mit Tests, die ich zeigen konnte. Und zu heute, mit 10 Jahren Erfahrung, mit über 1600 Ringen im Umlauf, kann ich natürlich aus ganz anderem Know-how, aus ganz anderen Erfahrungsberichten den Leuten gewisse Sicherheit geben. Und rein technisch war es natürlich auch eine Finesse. Man konnte nicht fertige Maschinen oder fertige Pressen erwerben. Man musste diese alle selber entwickeln, selber herstellen, also zum Teil aus Altmetall, alten Schrottmaschinen habe ich da meine ersten Maschinen sozusagen hergestellt.
Also so ein bisschen, wenn ich das auch so verstehe, auch in Anführungsstrichen aus der Not heraus, weil ich denke mal, die Maschinen sind auch super teuer, wenn du die super neueste Maschine holst oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, was das angeht. Ja. Ich weiß einfach nur, dass Maschinen durchaus sehr teuer sein können.
Genau, also es ist so, viele Maschinen, die gibt es oder gab es vorher gar nicht.
Ach so, sogar.
Weil der Zweck, für den ich die brauche, den hat niemand gebraucht, somit gab es auch keine Maschine dazu. Natürlich konnte oder hätte man zu der Zeit auch die Maschinen von Anfang an in Vollmetall mit Vorschüben elektronisch oder schon vollautomatisiert machen können. Da reden wir einfach von sechsstelligen, siebenstelligen Investitionen, wo ich mit, ich sage jetzt mal, 200 Franken Materialkosten und einigen Stunden das gleiche Resultat erzielen konnte. Und natürlich mit einem Lehrlingslohn von damals, ich glaube 650, 700 Franken, war das Budget natürlich auch nicht.
Nicht ein paar hunderttausend.
genau, das war eigentlich die Schwierigkeit. Und dann musste man einfach Lösungen suchen, die ins Budget passen zu dieser Zeit. Genau.
Also ich finde das sehr, sehr spannend. Also das muss ja dann, weil wir sind ziemlich genau gleich alt, das heißt, du warst da irgendwie 16, 17, 18, irgendwo so in dem Dreh rum, oder? Während der Ausbildung.
Ja, ich war 17, ja.
17, genau. Also wir haben einen ziemlich rein zeittechnisch sehr ähnlichen Werdegang, weil bei mir hat es dort auch so um die Zeit gestartet, halt jetzt nicht mit Ehering. Und ich finde das immer super spannend, weil ich habe immer wieder, sei das jetzt online, Gespräche, Diskussionen über Chats oder auch wirklich im echten Leben, wenn auch Community-Treffen und so weiter stattfinden, immer wieder dieses Thema, ja, die meisten wollen irgendwas nebenbei starten, irgendeine Nebenberuflichkeit. Aber was sie meistens dran hindert, ist entweder das Geld und oder meistens gemeinsam auch die Zeit. Ich habe keine Zeit und kein Geld. Aber dabei sind diese zwei Dinge, also generell Geld brauchst du nicht unbedingt, wenn du was startest. Du hast es jetzt gut erklärt, weil vieles, wo große Investitionen gebraucht werden, würde auch ohne diese großen Investitionen gehen. Es dauert einfach länger.
Genau. Ja?
Und das andere ist halt dann einfach die Zeit, die man nicht hat. Aber das stimmt ja irgendwie dann auch wieder nicht. Ja, weil du kannst immer irgendwo Zeit freischaufeln. Wie hast du das damals also erlebt, auch in deinem Umfeld oder mit deinen Mitlernenden und so weiter, haben die auch irgendwie alle nebenbei was gemacht oder warst du jetzt eher dort einer der wenigen? Also kannst du da noch etwas mehr dazu erläutern, wie du das aufgenommen hast über die letzten 10 Jahre oder eben damals?
Ich war da natürlich noch sehr jung, mit 17, da hatte man eigentlich ganz andere Interessen. Da war Party machen, Freundin etc. alles einen viel höheren Stellenwert eigentlich. Doch ich hatte die Priorität darauf gesetzt, dass ich mich und mein Unternehmen oder mein Start entwickeln möchte. Und das nur ging mit viel Zeit. Mhm. Da ich nicht das Budget hatte, man hätte sagen können, man könnte zur Bank gehen mit einem Businessplan, könnte sich 100.000 holen und hätte einen viel, ich sage jetzt, gemütlicheren Start in dem Sinn. Man könnte Leute dazu beauftragen, gewisse Maschinen zu bauen, entwickeln und so weiter. Doch ich wusste, mein Startbudget waren 149,90 Franken. Das ist der Grundstein.
Exakt.
Ich habe noch den Beleg von damals, von der allerersten Maschine, die ich gekauft habe. Alles
Was war
andere,
das für eine?
Eine Mini Proxon Drehbank. Das war so ganz klein, war die erste Investition und seit dieser Investition hat sich mein Unternehmen mit jedem einzelnen umgesetzten Franken wieder und wieder reinvestiert. Und durch das kann ich heute von etwa 500.000 Umsatz sehr gut davon leben. Das war eigentlich der Startschuss, war 149,90 und extrem viele Stunden. Und da war es einfach die logische Schlussfolgerung, man muss, wenn man etwas will, daran arbeiten und die Priorität auf diese Arbeit setzen. Und das habe ich sehr viel gemacht, auch dann natürlich zu Lasten von meiner Freizeit und auch von meinem Sozialleben. Ich hatte viele Kollegen, die das gar nicht verstanden haben, gewisse Kollegen, die das sehr cool fanden, aber selbst nie auf die Idee kamen, irgendwie selbst etwas auf die Beine zu stellen, weil sie immer eigentlich den Pain sahen, ja, ich komme um 6 Uhr nach Hause, esse zu Abend, gehe dann wieder in die Werkstatt, andere Leute trafen sich draußen am Rhein und haben Bierchen getrunken und ich war dann halt in meiner Werkstatt. Und heute ist es natürlich ganz anders. Die sind in ihrem 9-to-5-Job gefangen, in den meisten Fällen, oder haben das Gefühl, sie sind dort gefangen. Und ich habe, ich sage jetzt, heute meinen Tag, wie ich ihn gerne haben möchte und kann ihn selber planen und ausrichten.
Und hier im Podcast dabei sein.
Genau.
Also ich finde das immer super, super spannend, weil so am Ende des Tages, du hast es gut erwähnt, sie fühlen sich im 9-to-5 gefangen, weil so am Ende des Tages unterscheidet mich, dich und die andere Person ja nicht wirklich was, sondern wir arbeiten einfach. Klar, der Unterschied ist, du arbeitest für dein eigenes Unternehmen, das verstehe ich immer noch, oder das verstehe ich, das ist schon ein Unterschied, aber auch wieder nur rein gedanklich, ja, weil letztendlich arbeitest du ja einfach. Du machst ja einfach irgendwas in den Tag hinein. Es ist nur so das Gedankenkonzept darin, was dich vielleicht stört. Und sehr oft ist es dann halt in Kombination mit einer Tätigkeit, die dir halt nicht gefällt, blöde gesagt. Weil du würdest dich wahrscheinlich, wenn ich das auch so ein bisschen raushöre, jetzt nicht irgendwo selbstständig, unternehmerisch tätig machen in einem Bereich, wo du sagst, nee, der liegt mir ja überhaupt gar nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern wenn, dann eben wie jetzt hier Eheringe aus Holz, dich spezialisiert. Du hast ja eine Schreinerlehre gemacht. Also etwas, was dir liegt, was dir gefällt, was ja auch Spaß macht gleichzeitig. Natürlich ist es Arbeit, nur weil Spaß ist, heißt es nicht, dass es keine Arbeit ist. Und das finde ich halt schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich wünsche es eigentlich jedem, aber irgendwie, wenn du die meisten oder halt den Großteil der Bevölkerung anschaust, irgendwie klappt es ja dann doch nicht, weil nicht jeder eben bereit ist, um 6 Uhr abends nach dem Essen nochmal in die Werkstatt reinzugehen.
Ja, die Frage ist halt, wo man seine Freude bezieht. Ist es der Konsum? Ist es das, am Abend in den Club zu gehen und zu tanzen? Oder ist es, dass man sich sein Dopamin irgendwie durch Arbeit, Erfolge und Weiterentwicklung holt? Und da unterscheidet sich natürlich, wenn man etwas sehr gerne macht und durch das Dopamin beziehen kann, dann ist es natürlich viel, viel besser, wie wenn man etwas den ganzen Tag lang macht und einfach kaum erwarten kann, am Abend aus dem Büro oder aus der Werkstatt rauszulaufen. Dann ändert sich natürlich die Priorität oder eben das Bewusstsein in dem Moment für die Person.
Es sind ja Eheringe oder Verlobungsringe aus Holz. Gibt es da noch andere Dinge, die du machst, oder sind das jetzt wirklich nur spezifisch dich fokussiert auf Eheringe sozusagen?
Ja, der Startschuss war einfach auf Holzringe, die langlebig sind. Mhm. Und dann hat es sich eigentlich so ergeben, dass Ringe und alltagstauglich und langlebig meist auch Eheringe oder als Eheringe genutzt werden können. Und durch das hat sich dann meine Nische eigentlich entwickelt in die Hochzeitsbranche. Und somit habe ich mich vor allem mit Eheringen und Verlobungsringen auseinandergesetzt, mache aber auch immer wieder Schmuck aus Erbstücken zum Teil oder Ketten, Kreolen.
Das machst du also auch?
Genau, aber im Verhältnis ist das 2% vom Umsatz, welches durch Schmuck generiert wird.
Also das heißt, Schmuck, muss ich mir vorstellen, jemand kommt mit einem Edelstein oder irgendwas anderem, irgendwas, was er sagt, hey, ich möchte das in einen Ring umwandeln, ich möchte das jetzt in eine Halskette umwandeln, weil ich habe die Halskette nicht. Und dann machst du halt, keine Ahnung, aus dem Stein, da machst du eine Halterung dafür und dann gibt es eine Kette. Oder wie muss man sich das vorstellen, also dass man das sich bildlich vorstellen kann?
Ja, viele Leute haben ja, oder extrem viele Schweizer Haushalte haben Gold. Mhm. Gold in Form, in dem sie niemals tragen würden, sei es alte oder veraltete Schmuckgegenstände von vor unserer Zeit oder sei es in Form von Goldbarren oder Goldvreneli sozusagen. Und die haben je nachdem auch einen emotionalen Hintergrund. Also man sagt, hey, das Goldvreneli habe ich von meiner Urgroßmutter erhalten oder diese Brosche, die gehörte mal meinem Großvater und ich möchte die eigentlich tragen, aber nicht in dieser Form. Und dann kommt es eigentlich zum Zug, dass man dann sagt, hey, was können wir daraus machen? Dann nehme ich diese Schmuckstücke an, designe mit ihnen neue Schmuckstücke, die ihnen zur heutigen Zeit gefallen und setze das so um.
Aber das, also wenn ich das richtig verstehe, es wird schon nicht eingeschmolzen, oder?
Doch, da, also eine Vollgoldbrosche zum Beispiel.
Die wird dann einfach eingeschmolzen.
Da wird das natürlich, das komplette Handwerk geht in dem Moment verloren.
Ach so, okay. Ja.
Und wird aber als emotionaler Wert des Goldes oder des Materials in dem Sinn wieder neu verpackt. Und auch viele Leute nutzen das jetzt mittlerweile beim Ehering, dass sie sagen, hey, wir bringen dir oder mir die ganzen Materialien, also sei es Gold, sei es Edelsteine, sei es Holz und ich fertige rein aus ihren Materialien Ringe. Und dementsprechend haben sie eine viel höhere Bindung zum Schmuckstück an sich, weil sie natürlich den Baum kannten, von dem das Holz stammt,
der die Brosche, im Garten gewesen ist.
Genau, die Brosche, die von der Großmutter kommt oder den Edelstein, den sie von ihrer Mutter erhalten haben. Und so baut sich natürlich schon im Vorhinein eine riesige Geschichte in dem Schmuckstück auf, welches kein neues erworbenes Schmuckstück irgendwo aus dem Laden oder einer Kollektion.
Aber also wenn ich das jetzt einfach so höre, das sind dann schon so, ihr schon auch hired hier. Weil ich meine, wenn ich jetzt hier all diese Dinge bringe, das ist halt dann, das kostet nicht ein paar hundert Franken. Das sind dann schon, das ist schon ein gutes Sümmchen, weil du musst ja dann auch dir ein Konzept ausdenken und sehr oft gehe ich mal schwer davon aus, wenn Leute eigene Materialien auch bringen würden, ist es ja immer, der Prozess ist zwar immer ähnlich, aber abhängig von dem, was sie bringen, ist nie jeder Ring gleich, wenn ich das richtig auch verstehe.
Genau, also ich habe auch keine Kollektion, ich mache alle Ringe in Einzelanfertigung, was rein wirtschaftlich gesehen natürlich absolut keinen Sinn macht. Mhm. Serienproduktion, gerade im Schmuckbereich, wäre ja um ein X-faches besser oder wirtschaftlicher. Aber ich habe den Schritt wirklich in diese Richtung gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe den Umweg oder den Mehrweg für die Leute und sage, hey, ihr kommt vorbei, wir besprechen das, ich nehme mir für jedes Pärchen, egal wie lange sie Zeit brauchen, diese Zeit, die sie brauchen, nehme ich mir auch Zeit. Das heißt, bei gewissen Paaren ist das eine Stunde, bei gewissen Paaren sind das 4, 6, 8 Stunden, die dann alleine für den Prozess benötigt werden, um den Ring oder das Schmuckstück zu designen. Und dann gehe ich hin und setze genau das Konzept um für die Kunden. Und das hat natürlich auch seinen Preis, je nachdem. Mhm. Also wir haben Ringe, die starten irgendwo bei 1500, wir haben aber auch Ringe, die weit über die 10.000 Franken gehen.
Also auch abhängig davon, wie komplex die Arbeit ist, was alles rein verarbeitet werden muss, ist es jetzt nur, sag ich jetzt mal, ein Ring, wo nur Holz rundherum ist oder noch irgendwie zig Edelstein oder whatever man sich da alles vorstellen kann. Und abhängig dann von dem, ob dann auch die Materialien geliefert werden oder du sie organisieren musst, kommt dann ein sehr individueller Preis draus raus.
Ja, man kann nicht pauschal sagen, diese Ringversion kostet so und so viel. Es kommt darauf an, welche Materialien man für diese Version nimmt. Kommt sie vom Kunden, kommt sie von mir? Ist es eigenes Holz? Ist es Holz, das in unserem Prozess ein wenig optimiert ist und schneller sich schneller umsetzen lässt? Das sind alles Faktoren, die am Schluss den Preis auch je nachdem in die Höhe treiben könnten.
Ich meine, du machst es jetzt seit 10 Jahren, aber es gab doch sicher so einen Punkt, also das hast du nicht von Anfang an, das hast während der Lehre gestartet. Mhm. Wann war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, boah, krass, ja, das funktioniert. Das kann ich jetzt, das ist jetzt mein Job, das ist jetzt meine Berufung, das kann ich jetzt, davon kann ich leben und dann halt alles bestreiten und weiter aufbauen. So, wann war für dich der Punkt oder wie hat sich bis zu diesem Punkt entwickelt? Oder was hast du dafür getan, dass du zu diesem Punkt überhaupt kommst, zu sagen, hey, ich kann mein eigenes Projekt, diese Selbstständigkeit, dieses Unternehmen Vollzeit machen?
Ja, das war ziemlich genau im Mai 2017, da war ich in der Rekrutenschule, hatte während der RS ganz normal, wie jeder andere auch, meine Wochenenden bestanden nicht darin, nach Hause zu gehen und sich die Birne voll zu saufen, wie viele andere aus meiner RS, sondern ich kam nach Hause und hatte dann Termine, Beratungsgespräche. Und ich hatte so eine Freude, am Wochenende nach Hause zu kommen und diese Beratungsgespräche durchzuführen, dass ich gesagt habe, hey, das macht richtig Spaß. Eigentlich, zu dieser Zeit, hatte ich auch ein fertig ausgeführtes Anmeldeformular für die Fachhochschule Biel für Holztechniker und habe dann im was war das, Juni, Juli 2017 gemerkt, hey, das wäre schade, wenn ich jetzt studieren gehe, dann wird das mit meiner Selbstständigkeit oder mit dem Unternehmen, das wird darunter Schaden nehmen. Und dann habe ich nochmal rund 1,5 Jahre als Schreiner gearbeitet, bis dann im Juli 2019. Und dann hatte ich, ich sage jetzt, genug Mut und genug Wissen, dass ich wusste, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, um den Schritt zu gehen. Und hatte meine damalige Arbeitsstelle als Schreiner gekündigt und hatte keine Bedenken, dass es nicht funktioniert und konnte von Anfang an voll durchstarten. Ich hatte zu der Zeit auch über 6 Monate Arbeit im Fonds, also welche sich über die Jahre angesammelt hatte und wusste eigentlich, wenn ich es noch intensiver mache, noch mehr Zeit in mein Unternehmen investiere und nicht 80%, 70% als Schreiner arbeite, dann wird sich das sicher auszahlen und das hat sich dann innerhalb von wenigen Monaten sehr schnell gezeigt, dass es, je mehr Fokus ich auf das Unternehmen gelegt habe, umso mehr Bestellungen, Anfragen, Interesse hat sich breit gemacht. Ja.
Also das ist ja auch immer wieder dieses Spannende. Die meisten, die ich jetzt kenne, die jetzt Vollzeit irgendein Projekt, Unternehmen, whatever machen, haben es immer parallel nebenberuflich gemacht und irgendwo halt dann gesagt, okay, hey, jetzt ist es der Moment, wo ich entweder Teilzeit gehe oder Vollzeit gehe. Aber sie hatten immer schon Proof of Concept, sie hatten schon Kunden, sie hatten schon Verkäufe, sie hatten schon Umsätze. Es war nie, also ich kenne wirklich sehr wenige, die kündigen und jetzt starte ich was komplett von Scratch. Also, wo erfolgreich dann auch damit sind, ja. Die meisten haben das parallel gemacht und irgendwann so diesen Jump-Off gemacht, so dieses Bootstrapping. Also man nimmt Geld, was man verdient, spart, investiert das ins Business und baut das nach und nach auf, neben dem Beruf. Und irgendwann ist dann halt dieser Sprungbrett-Moment, wo man sagt, hey, ich gehe jetzt Vollzeit da in die Geschichte rein. Und das wiederholt sich immer, egal jetzt in welchem Bereich das ist, weil ich überlege mir halt immer so, ich glaube, viele haben so die Vorstellung, eben punkto Thema Zeit, dass du musst halt die Zeit haben. Das heißt, du kannst nebenbei nicht arbeiten. Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt ein eigenes Business, du kennst das ja auch, und du würdest nur 40 Stunden drin arbeiten. Das funktioniert doch, vor allem in der Anfangsphase nicht.
Ja, also der Stunde, also die Stunden, die ich damals aufgewendet habe, das waren 80 bis 90 Stunden Wochen. Ganz normal. Also das war nicht eine Ausnahme. Man wusste ja, jetzt war es mal 2-3 Wochen hart, sondern das waren Monate bis hin zu Jahre, die ich so gearbeitet habe, welche mir heute natürlich auch eben den nötigen Vorsprung, also die nötige Sicherheit auch gebracht haben, weil ich halt jeden einzelnen Franken wieder investieren konnte. Ich hatte auf plötzlich neue Maschinen, die ich mir leisten konnte. Ich konnte mir einen besseren Online-Auftritt leisten, ich konnte mir bessere Werbung leisten, ich konnte mir plötzlich einen Produktionspartner leisten und so Schritt für Schritt mit dem reinvestierten Kapital arbeiten. Das hätte ich nicht hingebracht mit jetzt höre ich von heute auf morgen auf als Schreiner, starte und muss ja in dem Moment auch Geld beziehen und
weil du musst 40 ja von was Stunden leben.
Schon gar nicht. Genau, ich muss ja von was leben. Genau, also zur Zeit, dass ich mich selbstständig gemacht habe, also den Schritt in die Selbstständigkeit, hat mein Unternehmen noch nicht den Lohn abgeworfen, den ich eigentlich vom Schreiner gewohnt war. Also das heißt, es war immer noch ein wenig unklar in dem Moment, ob sich es finanziell wirklich lohnen wird. Ich hatte das Proof of Concept vom Unternehmen, vom Produkt und allem drum und dran, aber noch nicht, wie groß ist das Interesse wirklich im Markt. Also wie viele Leute möchten wirklich einen Holzring? Und so wusste ich wusste, es funktioniert, ich wusste nur noch nicht, wie gut. Und dann war einfach der Punkt, so jetzt möchte ich es wissen. Und das war dann der Zeitpunkt der Kündigung.
Und das war im Sommer 2019, also 2019, vor 5 Jahren ungefähr.
Okay. Genau, ja.
Das heißt, du bist 5 Jahre jetzt eigentlich Vollzeit tätig und seitdem her hast du nichts mehr bereut sozusagen.
Genau, ja, es war die beste Entscheidung meines Lebens, um ehrlich zu sein. Durch das konnte ich viele, viele weitere Projekte umsetzen. Ich konnte mich weiterentwickeln, persönlich auch. Es gab plötzlich auch Zeit für mich, an dem ich auch an mir selber arbeiten konnte, sei es mit Bücherlesen, sei es mit Sport, sei es auch mein Sozialleben ein wenig zu planen. Ich habe seit über 8 Jahren eine Freundin, die hat den ganzen Prozess miterlebt und konnte eigentlich so die verschiedenen Staaten des Geschäfts mitverfolgen, sei es die guten, sei es die harten Zeiten. Und da haben wir natürlich jetzt auch heute viel, viel mehr zum Genießen.
Und jetzt kommt die spannende Frage, wann kommt dann der Ring?
Ja, das ist noch so ein Thema. Also wir wissen, dass wir heiraten wollen. Wir wissen auch noch nicht, wann und in welchem Ausmaß. Genau. Durch das, dass ich natürlich sehr, sehr, sehr nahe bei der Branche liege und ich zig verschiedenste Dienstleister kenne, die extrem coole Arbeit leisten, wird es für mich sehr, sehr schwierig, dann meine eigene Hochzeit auf die Beine zu stellen.
Ja. Nein, ich frage einfach, weil bei mir wird es ja jetzt dieses Jahr oder bei uns wird es dieses Jahr soweit sein. Ja,
herzliche Gratulation.
Und wir haben halt das wirklich so, also wir sind jetzt auch seit dieses Jahr, seit 9 Jahren zusammen und es ist halt am Jahrestag, wo wir zusammengekommen sind, ist das Standesamt und dann nochmal ein Jahr später zum 10. Jahrestag, genau am gleichen Tag, ist es dann, also die große Feier. Das heißt, es ist alles am selben Tag, der Tag, den wir zusammengekommen sind, Standesamt und dann die große Feier.
Ja,
das ist genau alles ein Tag, ja.
Natürlich sehr cool, da gibt es nur ein Datum in den Ring. Ja, nee, und nur ein Datum, das man vergessen kann.
Oder das man sich merken muss.
Oder so, ja. Genau.
Nee, aber das finde ich auch sehr spannend. Oder wenn jetzt zum Beispiel der Lebenspartner so die ganze Reise mitverfolgen kann, meistens oder sehr oft ist es ja so, bei vielen ist eher Gegenteiliges der Fall. Also, dass jetzt du nicht einen Lebenspartner hast, der jetzt zum Beispiel alles von Gründung bis hin zu, wo es halt heute steht, miterlebt hat. Wo die Person, und das finde ich auch immer wieder spannend, wenn du als außenstehende Person halt irgendein Unternehmen oder egal was anschaust, sieht es immer leichter gesagt als getan aus. Und in der Realität, wenn du aber den Prozess gesehen, erlebt oder so teilweise einfach so mitbekommen hast, dann merkst du, oh shit, das ist was völlig, also es ist was völlig anderes so. Es hatte eben harte Zeiten, gute Zeiten und so weiter. Und ich glaube, das ist schon etwas Cooles und Schönes, weil du dann in dieser Lebenspartnerschaft immer beide Personen immer sehr nachvollziehen können, was für Schwierigkeiten das sind und was es überhaupt gebraucht hat, um da hinzukommen. Und es ist dann nicht einfach nur da.
Genau, ja, sie muss natürlich während der Zeit viel auch darunter leiden. Also in dem Sinn, dass wir halt nicht ein Date irgendwo Nachtessen oder Abendessen waren, sondern sie zu mir in die Werkstatt kam. Basic Dates da natürlich. Und heute versteht sie natürlich auch einige Entscheidungen viel, viel besser, weil sie weiß, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig, auch wenn es sich im ersten Moment anhört, als wäre es total verrückt oder total unrealistisch. Sie weiß, wenn ich es will und ich es ihr sage und es umsetze, dann werde ich das auch so machen. Und am Anfang könnte man meinen, oder wenn ich jetzt ein komplett neuen Partner hat oder hätte, dann wäre der war ziemlich sicher nicht so verständnisvoll und so aufgeschlossen wie sie jetzt. Also das müsste man schon, oder muss man eher hoch anrechnen oder einem Partner in dem Moment hoch anrechnen, wenn er die Tiefs und die Hochs immer begleitet.
Genau. Und dann in dem Sinn auch so das Vertrauen, okay, hey, der sagt, der macht das jetzt, der wird das auch schaffen, dann das, auch das Vertrauen sozusagen haben. Mhm. Und dann nicht zu sagen, ja, der redet nur und da kommt, also das ist schon etwas Wichtiges. Da habe ich auch letztens mit jemandem drüber gesprochen. Und zwar fand ich das ziemlich spannend. Wenn du, also das kann ich jetzt so nicht bestätigen, sondern fand ich einfach eine spannende Ansicht. Wenn du schon sehr früh deinen Lebenspartner gefunden hast, was ja in deinem Fall und bei mir auch so der Fall ist, also wir sind jetzt auch seit bald 10 Jahren zusammen, dann hast du es in vielen anderen Lebensbereichen, vor allem wenn du auch zufrieden in der Partnerschaft bist, leichter dich zu fokussieren. Weil ich und du sind gerade in den letzten 10 Jahren, während den ganzen 20ern, gar nicht auf der Suche nach einem Partner gewesen. Diese ganze Zeit, ja, wo du dann auch einfach die ganze Zeit irgendwie auf Dates mit verschiedenen Frauen oder whatever oder halt Männern gehst, wenn du halt, also ist ja völlig egal, die Zeit, die hast du gar nicht beansprucht, sondern wenn, dann hast du die Zeit halt mit deinem Lebenspartner verbracht oder halt eben mit deinem anderen Fokus. Also du bist dann schon sehr fokussiert unterwegs.
Ja.
Ja, weißt du, wie ich meine? Also das fand ich sehr spannend, so diese Sicht, weil ich habe ja diese Sicht. Also nicht, ich habe sie nicht erlebt, ich kann sie nur von jemandem hören. Erlebt habe ich es ja nicht.
Es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit. Man hat einen, ich sage jetzt, sicheren Hafen, bei dem man auch über die Dinge sprechen kann, die man jetzt nicht seinem Date beim dritten Mal jetzt erzählen würde oder auch nach der Meinung von jemand Außenstehend in dem Moment fragt, hey, wie wirkt das oder diese Entscheidung auf dich oder was haltest du von der Idee? Mhm. Und das gibt einem eine gewisse Sicherheit und auch, wie du sagst, den Fokus, dass man den Fokus nicht verliert auf die Dinge, die in dem Moment einem viel weiterbringen.
Ja, weil ich hätte jetzt so das Gefühl, wenn ich mich so hineinversetze, ich wäre dann immer so auf der Suche, weißt du, wie ich meine? Und diese Energie, das ist ja dann wirklich, du suchst ja nach was oder nach einem Lebenspartner, diese Energie kannst du dann halt woanders, also weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so etwas Greifbares.
Ja, es ist nicht nur die Energie, die dir fehlt in dem Moment, sondern auch die Energie, die sie dir noch zusätzlich gibt, die Beziehung.
Genau, das meine ich.
Also es ist ja ein Doppeleffekt. Ja. Du brauchst die Energie nicht, um zu suchen, sondern sie gibt dir sogar noch, oder der Partner gibt dir noch mehr Energie und noch mehr Sicherheit für das, was du gerade tust.
Ja. Das ist schon krass. Also das habe ich jetzt so bis und mit vor dem Gespräch gar nie auf dem Schirm gehabt. Also so vor, also das war jetzt, glaube ich, wann war das? Einfach noch dieses Jahr irgendwann hatte ich das Gespräch. Und ich fand das irgendwie so, okay, krass, da habe ich jetzt nie drüber nachgedacht. Weil ich bin seitdem ich 18 oder 19 bin ich mit Alexandra zusammen. Also jetzt dann bald, also über 9. Ja, das ist, also ich war meine ganzen 20er mit ihr zusammen.
Ja.
Also war nie auf der Suche. Und das ist halt, das ist schon krass. Also bei dir ja das Gleiche.
Genau.
Ja, das ist schon cool. Wenn wir auch vom Thema ja, Business ein bisschen so den Overview uns anschauen. Also du hast ja zum einen eben das Business mit den Ehringen und du bist aber auch noch in anderen Bereichen tätig. Also wir sehen es hier auch im Hintergrund, ja. Trading Cards. Wie bist du da dazu gekommen? Interessiert mich jetzt aber auch nochmal persönlich.
Ja, ich habe seit ich klein war Pokémon-Karten gesammelt, Digimon gesammelt und auch Panini-Sticker. Ich hatte von 2002 an, glaube ich, jedes Panini-Album und habe überall immer getauscht auf den Schulhöfen.
Also die Fußball.
Die Fußball-Panini-Karten, genau.
Weil es gibt oder auch andere Paninis.
Ja, ja, genau. Genau, nein. Und dann kam so der Punkt, an dem man es ein wenig verliert. Ich glaube, das war so in der Oberstufe, also Primar-Oberstufe. Da ging das so ein wenig verloren. Und dann kam, was kam? Weiß gar nicht mehr genau, warum ich darauf kam, aber es war zum Zeitpunkt, dass ich von zu Hause auszog. Und da kamen mir meine Pokémon-Karten wieder in die Hände. Dann war so der Moment, hey, geil, ich habe die immer noch. Und dann habe ich da mal ein wenig drauf geschaut und wollte zu dem Moment eigentlich neue Karten kaufen, weil ich sah, hey, die Karte, die ist mega schön, aber die ist ja mega kaputt. Weil ja, ich habe damit gespielt. Oder wir haben die in der Hosentasche oder im Schulranz mitgenommen, da ja, würde man heute ja Tausende von Franken dafür bezahlen, wenn man die im perfekten Zustand bekommt. Und dann kam so der Moment, hey, ich gehe mal auf Rekord und schaue mal, was die Karten so kosten. Da war der Preis.
Wann war noch, das ungefähr?
Ja, so 2018, 2019 ja. War das so der Moment. Und dann ja, habe ich angefangen, mal die Karten, die mir nicht so gefallen haben, aus meiner Kindheit zu verkaufen, andere Karten zu kaufen. Und da kam ich aufs Mal, also plötzlich in so einen Flow rein, dass ich ja gesagt habe, ja, ich verkaufe jetzt die zwei, drei Karten, kaufe mir die Karte. Und dann hat sich das so aufgeschaukelt. Dann habe ich wirklich angefangen, auch besser oder bessere Zustände der Karten zu kaufen. Dann sah ich auch plötzlich, dass es bewertete Karten gab, PSA, BGS und alle. Das war so, zuerst mal so, hä, warum macht man das? Warum geht man 20 Franken oder 25 Franken für ein Grading einer Karte aus? Ja. Und dann habe ich plötzlich auch gemerkt, dass es auch Karten gibt, die ja auch schon zu der Zeit Tausende von Franken wert sind. Und habe dann begonnen, das als Hobby, Teilzeit, Beschäftigung zu meinem Unternehmen sozusagen zu starten. Hatte dann auch den Investmentgedanken bei gewissen Projekten. Das hat mir dann wiederum dann im Verkauf später wieder in meine Firma geholfen. Und so war ich eigentlich plötzlich in dem Game drin. Und dann habe ich viele Leute kennengelernt, unter anderem auch Dani, mit dem ich heute als Teilhaber von Swiss Graded auch Karten verkaufe, also vor allem gradete Karten und OVP Sport. Weil wir dort auch herausgefunden haben, dass es in der Schweiz keinen richtigen Anbieter für den Sportkartenmarkt gibt und haben da etwas auf die Beine gestellt in den letzten anderthalb, zwei Jahren noch fokussierter.
Genau. Ja, also ich finde das immer mega nice, so wie eben Leute wieder so zurück ins Hobby kommen. Meistens eben die Story, man findet den Ordner bei den Eltern im Dachboden, im Keller oder jetzt hier bei dir. Beim Auszug von zu Hause, weil du halt alles dein Zeug einpackst und hey, das ist der Ordner, den nehme ich jetzt auch mit. Und dann musst du ihn ja eh wieder zwingenderweise auspacken, wenn du dann ausgezogen bist. Finde ich immer mega, mega spannend. Also ich kann es nachvollziehen, aber nicht im TCG-Bereich leider. Weil ich war halt irgendwie immer dabei. Ich war immer so der hatte nie aufgehört. Der ist aus der Primarschule in die Sekundarschule, hat dort immer noch Karten und andere Sachen gehabt oder ist an Turniere gegangen, vor allem Yu-Gi-Oh!, manchmal auch Magic. Pokémon-Turniere gab es halt nicht so oft tatsächlich. Ich glaube, jetzt immer öfters. Aber früher gab es das also praktisch nie. Die meisten Turniere waren Yu-Gi-Oh! Oder Magic. Und dann bis in die Sekundarschule, sogar während der Lehre, ebenfalls immer weiter durchgezogen und halt auch gespielt. Irgendwann dann halt weniger gespielt, muss ich sagen, weil der Sammelaspekt mir immer auch immer schon mehr gefallen hat. Ich habe nämlich immer so die Lowest Rarities gespielt, weil ich Angst hatte, die Karten kaputt zu machen. Und so die geilen Karten, halt, sei das jetzt bei Yu-Gi-Oh!, bei Magic oder vor allem auch bei Pokémon, die hätte ich nie in mein Deck reingepackt. Das wäre mir so, ich weiß so, hey, die Karte kostet 50 Franken oder 80 Franken, whatever, und ich habe sie dreimal im Deck. Digga, wenn ich die mische und sie verbiegt sich und keine Ahnung und jemand nimmt sie in die Hand und irgendwie keine Ahnung. Oder das Schlimmste ist, wenn jemand so mit dem Finger auf die Karte drauf zeigt, so mit dem Nagel und dann hat er noch einen langen Nagel, dann ist direkt irgend schon was kaputt. Da hatte ich immer Angst vor und darum habe ich immer so die Lowest Rarities in meinen Decks gespielt, sozusagen. Und alle anderen immer so, boah, warum spielst du immer die Common-Karten und so die Low-Bob-Karten und so, ja, ich will die Karten nicht kaputt machen, so.
Ja, also schon damals vom Spieler zum Sammler.
Ja, also ich meine, guck mal hier hinten, zum Beispiel die Neos-Reihe, ja, also hier der Fünfer, der ist nicht so geil, aber der Achter, hey, guck mal, den habe ich damals vor, ja, über 17, 18 Jahren selber aufgemacht aus dem Pack. PSA ja. 8, das ist Near Mint to Mint. Überleg dir das mal. Ich habe das selber aus dem Pack gezogen. Also, ich meine, klar, es ist kein 10er, muss man jetzt nicht erwarten, aber ich finde jetzt alles, was, wenn du das noch hast, 7er oder 8er oder sogar teilweise 9er ist und du hast das noch von vor 20 Jahren oder 17, 18 Jahren, das ist halt schon so ein, also, ist schon krass irgendwie. Weil da war ich, was war ich da? 9 oder 10 oder so, wo ich den gezogen habe.
Ja, also heute gibt es ja Karten, die kommen aus den Boostern und sind.
Ja, und sind eine 8.
Ja, sind weißt du? 8. Also von dem her ist es.
Es könnte so aus dem Pack gekommen. Ja, könnte ja sein. Nee, und das finde ich halt schon so. Also ich hatte halt so das Glück, mein Dad, der hat halt Comics gesammelt und da hat mir dann auch ganz von Anfang an früh, hey, es gibt sogenannte Hüllen-Sleeves und so. Halt einfach für Karten. Ist sehr naheliegend. Und da hatte ich halt schon sehr früh auch immer Sleeves dabei oder so Deckboxen, weißt du? Ich habe die Karten nie direkt so im Hosensack gehabt, sondern wenn, dann war es in der Deckbox drin und die hatte ich dann im Hosensack. Und ja, aber das ist halt eben wegen meinem Dad, weil er halt das von den Comics so teilweise kennt. So, das war ganz cool. War das bei dir auch so ähnlich in der, oder eben weniger, weil du halt die kaputt, oder
ja,
war
das bei dir? Ich habe viele Karten immer getauscht und da waren, je mehr die Karte getauscht wurde, je schlechter war ihr Zustand. Also ich hatte ich weiß noch, früher hatten wir waren nicht so viele. Ich bin auf dem Land aufgewachsen mit rund 500 Einwohnern.
Oh, krass.
Und da gab es nicht so viele Kinder, die zur Schule gingen, die gleich alt waren wie ich und die dann auch noch Pokémon-Karten gesammelt haben. So hat es sich ergeben, dass man gewisse Karten über die Zeit mehrfach besitzte und sie wieder abgegeben hat und wieder zurückgetauscht hat. Und meistens waren die Karten dann, wenn sie einmal sozusagen rumgetauscht wurden, nicht besser, wie sie vorher waren. Und meine Eltern haben mir dann aber schon, sie haben gemerkt, hey, ich mache das länger mit den Karten. Das ist nicht so, ja, das macht ihr jetzt 2-3 Monate, dann hört es wieder auf. Und dann haben sie mir tatsächlich, damals gab es die Thick Sleeves von Ultra Pro mit dem schwarzen Hintergrund, welche noch so milchig
ja.
Auf der Vorderseite waren. Und dann haben sie mir tatsächlich dann für meine Spielkarten, also mit denen, die ich mit dem 60er-Deck gespielt habe, solche Sleeves gegeben. Weil sie gesagt haben, hey, du kannst sie da schön reintun. Und der Vorteil war, man wusste natürlich, wenn eine Karte einen schlechten Zustand hatte und sie hatte genau oben diesen Knick, du wusstest genau, das ist diese Karte, wenn du gegen jemanden gespielt hast und konntest so natürlich mit den Sleeves das Ganze ein wenig vertuschen.
Ja,
das war eigentlich nur ein Spaß. Also man hat es in erster Linie nicht für den Schutz der Karten gemacht, sondern um anonym die Karten sozusagen im Spiel zu haben.
Geil. Ich war ja letztes Jahr in Japan und da war ich auch in einem Poké-Center. Das fand ich richtig krass. Du kannst dir vom Poké-Center in Japan zumindest Ehringe machen lassen. Die kosten auch x-tausende Franken oder Dollar umgerechnet. Hast du auch schon jemals einen dieser knapp 2 oder 1600 Ringe, die du gemacht hast, irgendwas so in Richtung Pokémon oder irgendwas anderes gemacht, wo etwas spezieller ist? Das würde mich jetzt mal so interessieren, weil ich fand das jetzt gerade spannend, ist mir gerade in den Sinn gekommen, weil du kannst im Poké-Center in Japan dir Eheringe machen lassen, die richtig teuer sind.
Ja, also es gibt verschiedene Typen von Personen, die unterschiedliche Wertansichten haben für gewisse Details. Zum Beispiel ist es möglich, verschiedenste Sachen im Ring einzugravieren. Mhm. Und da habe ich von Elbenschrift von bis hin zu Minions, T-Rex, solche Sachen schon graviert, bei dem einfach das so eine starke Bindung hätte, ja. Oder hatte oder hat, für die Leute, dass sie sagen, hey, ich möchte Minions in meinem Ring.
So geil. Oh.
Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann der Tag kommt und jemand sagt, hey, ich möchte einen Pokéball oder ich möchte dieses und jenes von Yu-Gi-Oh! Oder Magic graviert haben. So möglich wäre es natürlich.
Aber noch nicht bisher.
Nein, bis jetzt noch nicht. Also ich warte noch auf den Tag.
Ja, also ich meine, wenn du schon Minions und T-Rexes hast, dann ist der Sprung, glaube ich, nicht mehr so weit.
Wir haben die richtige Richtung eingeschlagen.
Weil es ist mir jetzt gerade wirklich aufgefallen, weil du kannst das wirklich offiziell von, also ich fand das auch irgendwie crazy, so okay, krass. Also gibt es auch für das einen Markt, da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, wie war das, glaube ich, so ein Pikachu-Schwanz, der so eigentlich um deinen Ring geht. Also es gab jenste Sachen, richtig wild, also richtig crazy.
Ja.
Also du hast jetzt ja zum einen Ehrringe, zum einen Pokémon Trading Cards oder Sportkarten und Co.
Genau.
Und beides hat sich so, wenn ich das richtig verstehe, aus deinen Interessen und oder Hobbys entwickelt.
Genau, ja.
Wie jonglierst du da auch so, weil es sind ja beides Projekte oder Unternehmen, wie man es auch sieht, klar, du hast den Fokus auf den Ehering, aber wie jonglierst du deine Zeit? Ich meine, du hast dann auch noch Freizeit, Freundin und so weiter, Lebenspartner oder Familie. Also wie jonglierst du da deine Zeit?
Ja, es ist ganz einfach, ich optimiere meine Unternehmen stetig. Also ich suche immer wieder neue Wege, um mir wieder mehr Zeit zu geben, um wieder neue Projekte anzufangen, weil gerade der Moment, neue Projekte anzukurbeln, neue Projekte aufzubauen, macht mir extrem viel Freude, weil man da natürlich gerade am Anfang die großen Schritte sieht und da habe ich begonnen, jeweils mich zu hinterfragen, wie fest braucht es mich tatsächlich im Unternehmen oder wo sind meine Stärken in den Unternehmen, und habe so begonnen, alles andere versucht auszulagern, versucht zu automatisieren, und habe zum Beispiel bei den Ehringen jetzt alles, was mit Beratung zu tun hat, bleibt bei mir, alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, habe ich extern gegeben, sowie einen Produktionspartner gefunden, der die besten Maschinen hat, die es im Schmuckbereich gibt weltweit, und der für mich die Ringe produziert. So habe ich meine Kernkompetenz, Beratung und Know-how im Hintergrund und kann somit wieder mehr Zeit, weil ich die Buchhaltung und die Produktion abgegeben habe, wieder mehr Zeit für andere Unternehmen. Und dort mache ich es dann relativ schnell auch wieder gleich. Ich schaue an, hey, für was braucht es mich in dem Unternehmen? Was kann ich automatisieren? Was oder wo sind andere Leute stärker? Kann ich es auslagern? Kann ich es optimieren? Und so habe ich immer wieder, trotz mehrerer Unternehmen, immer wieder mehr Zeit für neue Projekte. Es sieht im ersten Moment nach sehr viel aus, aber man kann es natürlich optimieren.
Ja, absolut. Also da bin ich auch ein großer Fan von. Wobei es halt immer so, es ist halt immer leicht, es hört sich leichter an, als es dann in der Realität ist. Vor allem, ich weiß nicht, ob du das festgestellt hast, das ist zumindest bei mir so. Es gibt manchmal Arbeiten, die du eigentlich sehr gerne machst, aber sie sind nicht wirklich in dem Kontext. Also du könntest mit deiner Zeit etwas viel Produktiveres anstellen. Aber du machst es halt trotzdem gerne. Hast du auch schon solche Situationen gehabt?
Ja, es gibt zum Beispiel den Grundprozess, den ich für meine Ringe brauche. Also meine selbstgebauten Maschinen, die Erfahrung, die ich dort mit meinem Großvater habe, weil es ist mein Großvater seine Werkstatt. Ich arbeite dort, habe jetzt sozusagen seine Werkstatt übernommen, mit meinen Maschinen vollgestellt, und jetzt arbeiten wir da zusammen. Und der Prozess um die Herstellung der Rohlinge, die ich entwickelt habe, den könnte ich easy auslagern. Aber der Moment, mit meinem Großvater zusammen diese Arbeit zu erledigen, macht mir so viel Freude, dass ich sage, hey, das ist mir wert, sozusagen diese Kosten, die ich, oder diese Rendite, die ich durch das verliere, das zu machen, selbst zu machen, und so die Erfahrung oder das Erlebnis mit meinem Großvater zu haben. Und darum muss ich sagen, hey, optimieren macht Sinn. Aber wenn man es doch noch sehr, sehr gerne macht, sollte man sich hinterfragen, ob man es wirklich auslagern oder weggeben möchte.
Mhm. Also das habe ich auch sehr oft festgestellt. So. Das ist dann, ob man es dann wirklich auslagert, ist dann auch eben so diese Emotion. Es ist letztendlich eine emotionale Frage, ja, dann zu einem gewissen Grad. Ja. Auch wenn sie vielleicht eben renditetechnisch, wie du sagst, limitierend ist, aber diese Erfahrung ist dann wahrscheinlich deutlich mehr wert als egal, was du halt mehr theoretisch verdienen könntest und Co.
Das absolut, ist schon, ja, absolut.
Weil ich bin ja auch noch immer jeden Samstag im Store mit meinem Dad. Mhm. Und das ist halt auch richtig nice. Das ist schon cool.
Ja, aber du machst es ja nicht in erster Linie, um an dem Tag so möglichst viel Rendite zu erzielen. Du machst es in erster Linie ums,
ja, also ich meine, es könnte irgendjemand theoretisch, wenn du die Person sauber ausbildest, könnte die auch dort, irgendeine andere Person dort stehen. Da muss nicht ich unbedingt dort stehen. Aber ich weiß halt einfach, ich bin jeden Samstag dann halt im Store mit meinem Dad zum Beispiel.
Ja. Das ist schon. Dann geht es schon wieder weniger um die Arbeit an sich, ja, als um das Erlebnis oder ja, die Zeit. Ja.
Also gearbeitet wird trotzdem.
Ja, also. Genau. Ja. Es ist immer die Frage, interpretiert man Arbeit als etwas Negatives, nee, oder interpretiert man Arbeit mit etwas Schönem? Also das ist, sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Wenn du jetzt so zusammenfassend so sagen könntest, was so die Kernessenz von deinem Unternehmen oder so von deiner Philosophie ist, wie auch du deine Unternehmen führst, wie würdest du das herauskristallisieren?
Ja, es ist immer schwierig, mit äußeren Einflüssen im ersten Moment zu starten. Also sei es, man hat eine verrückte Idee, wie ich jetzt zum Beispiel mit den langlebigen Holzringen. Da kommt von außen erstmal ziemlich viel Gegenwehr. Also da sagt, ah, ja, lass das sein, sonst hätte das schon längst jemand gemacht. Und das sind dann die Momente, an denen sich gewisse Leute verängstigt fühlen oder sagen, hey, ja, okay, ja, ist ja was dran an der Aussage. Und ich sage dann halt, jetzt erst recht. Mhm. Und dann ist so, jetzt will ich es und auch viel mal mit dem Kopf durch die Wand. Also ich habe auch viel Lehrgeld in den letzten Jahren bezahlt. Und ja, die Idee ist eigentlich, immer daran zu arbeiten, an das, was man glaubt. Also nicht sich einkriegen zu lassen und so habe ich meine größten Erfolge erzielt.
Also, genau. Also im Prinzip so seinem Weg treu bleiben und wenn halt Gegenwind kommt, ist das wahrscheinlich auch sogar die richtige Richtung, weil wenn kein Gegenwind kommt, dann ist irgendwas, das kann nicht sein, so nach dem Motto. Also du musst wie Gegenwind auch ein bisschen bekommen, um zu bestätigen, hey, ich bin da auf der Spur nach etwas.
Ja, es ist so, wenn man mit dem Strom schwimmt, kommt man nicht dorthin, wo die anderen nicht hinkommen. Also das ist so. Ja. Im Strom mitschwimmen ist einfach, geht easy, aber man ist dann gleich weit wie alle anderen. Und wenn man gegen den Strom schwimmt, dann hat man durchaus auch andere Horizonte, die man dann erreichen kann.
Das war heute eine spannende Folge beim Thomas Kovac Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung hier da auf Spotify und Apple Podcast und wir sehen uns bei der nächsten Episode.